Deutschlandfunk Nova. Ab 21 mit Utz Dräger.
Schön, dass ihr dabei seid. Ein falscher Tritt, ein lockeres Steinchen kann genügen, um im freien Fall Richtung Boden zu stürzen. In der Regel mit fatalen Folgen. Anton klettert gerne ohne Absicherung, free solo, Felswände hoch. Wie viel Risiko braucht ihr? Bei manchen Menschen steht ja schon der Schweiß auf der Stirn, wenn sie irgendwie Bahn oder Bus verpassen. Andere, die wollen, die brauchen vielleicht sogar mehr, viel mehr. Jan zum Beispiel, der steigt in U-Bahn-Tunnelsysteme ab, ist im dunklen Untergrund unterwegs, oft stundenlang. Welche Rolle spielen Gefahren und Verbote dabei? Das erzählen uns Anton und Jan noch. Und die Neurowissenschaftlerin Franka Parian, die erklärt, was Risiko für die Einzelnen von uns bedeutet.
Wir alle haben so eine Kurve im Kopf, wo wir sagen, oh, das ist genau das Level, wo ich mich wohlfühle und wo ich mich angeregt fühle. Und das Level, wo man sich denkt, oh Gott, jetzt ist mir alles zu viel, ist das anstrengend, ah, ich hasse es. Bei manchen Leuten ist es halt stärker verschoben, dass wir normale Sachen vielleicht ein bisschen langweiliger finden, aber dafür dann Sachen, die andere Leute schockierend finden oder eben wirklich beängstigend, plötzlich als anregend empfinden können.
Soweit von Franka. Starten wir aber erstmal mit Anton, der leidenschaftlich gerne Free Solo klettert. Hallo Anton.
Hallo.
Wir erwischen dich gerade auf der Autobahn oder auf einer Landstraße. Dich hat es erwischt mit der kleinen Panne, aber schön, dass du trotzdem zwischendurch Zeit findest, mit uns zu sprechen. Was reizt dich denn daran, als Free-Solo-Kletterer unterwegs zu sein?
Genau, ich bin gerade in Spanien, war gerade auch am Klettern mit Seil, was ich meistens mache mit Seilklettern. Aber wenn ich von großen Kletterrouten träume oder von Erlebnissen, die ich vor ein paar Jahren hatte an irgendwelchen Felswänden, dann sind es meistens die Erfahrungen, die ich ohne Seil hatte.
Und nur um diese Entscheidung besser nachvollziehen zu können, was kletterst du dann ohne Sicherung? Wann sagst du, okay, das mache ich jetzt so?
Das ist immer unterschiedlich. Wenn ich jetzt irgendwie alleine unterwegs bin und ich sehe da einen Berg, den ich unbedingt besteigen will, dann würde ich eher eine leichte Route wählen, sagen, die kann ich auf jeden Fall klettern. Beim Klettern gibt es Schwierigkeitsskalen und man kann ungefähr abschätzen, okay, das ist eine Schwierigkeit, die kletter ich immer ohne zu fallen mit Seil. Die kann ich praktisch auch ohne Seil klettern. Es gibt natürlich auch Routen, die kletter ich vorher mit Seil und während ich die mit Seil kletter, denke ich mir, boah, die Route ohne Seil, das wäre ein Erlebnis, eine Erfahrung, die ich machen will und dann würde ich die dann nochmal wiederholen ohne Seil.
Mhm. Und der Unterschied ist dann einfach, dass du nicht gesichert bist. Also, dass dir mehr passieren kann im Prinzip. Dass es auf jeden Fall sitzen muss, was du machst. Oder wie ist der Unterschied?
Genau, klettern kann man mit Seil sehr sicher machen, indem man Bohrhaken klippt und alle 1-2 Meter einen Sicherungspunkt hat, dass einem nichts passieren kann. Dann gibt es natürlich die Disziplin, dass du beim mit Seilklettern selber deine Sicherung legst, oder kannst du auch mal 20, 30 Meter nichts legen. Da muss dir aber klar sein, wenn du fällst, dann kannst du dich auch ernsthaft verletzen oder auf den Boden fallen. Also das geht auch mit Seil, aber ohne Seil ist die Frage natürlich weg. Wenn du fällst, dann fällst du bis runter. Und wenn du hoch genug bist, dann ist das ja dein Ende sozusagen. Die Konsequenz ist halt da und die ist, kann man nicht wegnegieren.
Mhm. Und du sagst gerade, wenn man hoch genug ist, also ich glaube, das geht ja sehr schnell in die Höhe, wo das dann relevant ist. Also kann ja schon ab 5 Meter oder 3 Metern losgehen.
Genau.
Und du bist ja wahrscheinlich eher, na, wie hoch bist du denn unterwegs, wenn du zum Beispiel frei kletterst?
Das ist immer unterschiedlich. Ich kletter viel in der Sächsischen Schweiz, das ist nahe Dresden. Da sind die Türme, an denen man klettert, so meistens irgendwie um die 50, 60, 70 Meter hoch. Da ist es egal, wenn du 10 Meter hoch bist oder 20, 30, 50 Meter, das kommt aufs Gleiche hinaus. So ab 10 Meter ist für mich, okay, jetzt auf keinen Fall mehr fallen, davor natürlich auch nicht wirklich, aber ab 10 Meter, wenn man dann runterschaut. Und das mache ich oft, ich gucke oft, wenn ich ohne Seil kletter runter, um mir einfach klar zu sein, wo ich mich gerade befinde. Weil oft passiert es, dass man beim Klettern nur die nächsten 2 Meter im Kopf hat und total vergisst, wo man gerade ist. Und mir hilft es, runter zu gucken und Revue passieren lassen, was ich gerade mache.
Aber wie ist denn das für dich? Ich meine, wenn du jetzt sagen würdest, ich kann mich so doll auf mich verlassen, dass ich das gut hinkriege und deshalb mache ich das und das ist sozusagen so ein geschlossener Deal, der irgendwie funktioniert. Könnte ich das besser verstehen, als wenn man auch einfach sagen kann, oh, in der Sächsischen Schweiz gibt es da vielleicht auch mal einen Stein, der ist halt ein bisschen porös oder vielleicht sogar häufiger. Das hast du ja gar nicht unter Kontrolle, was da eigentlich passiert.
Also beim Soloklettern ist natürlich die Konsequenz, runterzufallen und zu sterben, die ist da. Das Risiko, das hat diverse Variablen und auch irgendwie Konstanten. Die Variablen versuche ich so weit wie möglich auszumerzen. Heißt, dass ich halt stark genug bin, die Route zu klettern, dass es nicht vorher geregnet hat. Zum Beispiel Sandstein, wenn es vorher regnet, kann schnell was ausbrechen. Heißt, es soll vorher trocken gewesen sein. Gutes Wetter, nicht zu viel Sonne, dass man nicht schwitzt an den Fingerkuppen. Und dann gibt es natürlich Risiken, die kann ich nicht reduzieren. Das zum Beispiel, dass was rausbricht. Klar kann man Routen klettern, die werden mehr gemacht. Und aufpassen, während man klettert, dass man nichts stark belastet. Aber es gibt Risiken, die sind immer da. Die muss man eingehen, wenn man das machen will. Aber das ist auch das Schöne an dieser Kletterart, dass es ein Risiko gibt. Also es ist letztendlich kein Golfspielen, kein Tennisspielen. Es ist Solo-Klettern ohne Seil. Und das ist halt etwas gefährlich.
Mhm. Du hast zum zweiten Mal schon betont, wie schön du das wirst. Kannst du mir nochmal sagen, was ist denn das Schöne? Wie fühlt sich das an?
Also ich fühle mich extrem elegant, wenn ich kletter ohne Seil. Du hast nichts, was dich irgendwie runterzieht zum Boden. So ein Seil, das wiegt ja auch ein bisschen. Man muss immer überlegen, okay, wann klippe ich die nächste Sicherung? Passt mein Sicherungspartner auf? Und beim Solo-Klettern ist man komplett mit sich selbst. Man muss nicht klippen, man kann sich so auf die nächsten Züge konzentrieren. Man ist so richtig in seiner kleinen Blase. Und wenn man dann mal kurz innehält beim Klettern und runterguckt und die Aussicht genießt, es ist so sehr der Kontrast zwischen, man ist so das Zentrum des Universums, man klettert nur so gerade in dem Moment über das kleine Stückchen Fels und dann zoomt man raus und merkt, man ist so ein ganz kleiner Punkt mitten in so einer Felswand. Mhm. Und irgendwie das beides macht mich extrem, also extrem schön zu spüren.
Und ich kann mir vorstellen, das kann dann auch sozusagen in diese Großartigkeit genauso kippen wie dann vielleicht auch in Schreckmomente, wo man sich vielleicht überlegt, oh, das war eine doofe Idee, jetzt loszuklettern. Ohne Seil, ist es so oder ist es dann eigentlich so, dass du dann auf so einem Hoch dann durch die Wand gehst meistens?
Also das ist der Wunsch, dass man nicht einmal sich unsicher fühlt, dass alles perfekt funktioniert. Aber ich weiß nicht, ich bin jung, ich mache Dummheiten. Das gehört für mich irgendwie auch zum Jungsein dazu. Und ich hatte auf jeden Fall auch schon Situationen, wo ich mir gedacht habe, boah, Anton, was machst du da eigentlich gerade in der Wand? Geh doch einfach runter, mach doch sowas nicht. Aber das ist oft in Momenten, wenn ich die Möglichkeit nicht mehr habe, runter zu klettern, sondern hochklettern muss, weil ich vorher Bewegungen gemacht habe, die ich nicht beim Runterklettern machen kann. Und dann muss man damit dann sich auseinandersetzen, weil in dem Moment muss man entschlossen sein, hochzuklettern. Und die nächste Bewegung, die muss man mit 100% Willen machen. Und wenn man da Zweifel an sich selbst hat, da muss man die irgendwie begraben, in dem Moment zumindest.
Was ich mich immer gefragt habe, wenn die Kletterer ganz oben angekommen sind, dann haben sie ja gewonnen quasi, aber dann müssen sie ja wieder runter. Was passiert dann? Geht dann der Wahnsinn von vorne los oder seilt man sich dann ab und hat gewonnen?
Genau, im Alpinismus sagt man immer, hochkommen, also auf dem Gipfel stehen ist nur die Hälfte, ist da nur geschafft. Runterkommen ist mindestens nochmal so anstrengend. Beim Klettern in der Sächsischen, die Gipfel sind meistens steil, da muss man dann irgendwie gucken, dass man eine leichte Route runterfindet. Mhm. Aber da muss man auch konzentriert bleiben. Und es gibt natürlich auch Routen, so große Wände, wo man, wenn man oben ist, einfach runterlaufen kann.
Was war denn da die gefährlichste Tour, die du mal hochgeklettert bist?
Von den gefährlichsten, würde ich sagen, ist in der Sächsischen Schweiz gewesen. Da habe ich es am meisten gepusht, das Free-Solo-Klettern. Da bin ich Routen geklettert, die ich selbst mit Seil schwierig finde, aber wo ich mir gesagt habe, okay, ich kann die so sicher mit Seil klettern, das kriege ich irgendwie auch ohnehin. Und so die längsten Routen sind in Alpen oder im Yosemite gewesen, aber die waren dann nicht so schwer. Das ist dann eher schwierig, dass man sich für lange Zeit, 10 Stunden, konzentrieren muss, keinen Fehler zu machen.
Oh Gott, das wäre genau, mich nicht vorzustellen. Gibt es für dich vergleichbare Gefühle, die du woanders findest in deinem Leben?
So wie ich mich beim Free-Solo Klettern fühle, nicht wirklich. Also es ist so intensiv. Höchstens beim Feiern, wenn da sehr gute Musik läuft, da kann man schon sehr viel fühlen. Aber so sauber, so elegant, so intensiv, wie ich mich beim Free-Solo-Klettern fühle, da fühle ich mich nirgendwo sonst so.
Und wenn du da so eine große Begeisterung für dich gefunden hast, stellt es dann nicht andere Dinge in den Schatten? Also ist dann nicht schnell auch, sagen wir mal, das Klettern mit Seilen eher ein bisschen fad oder auch, sagen wir mal, im Alltag andere Dinge?
Ja, das fühlt man auf jeden Fall, vor allem nachdem man viel solo geklettert ist, vielleicht mal für ein paar Wochen, dann wieder zum normalen Leben in die Stadt zurückkommt und seinen normalen Alltag hat, fühlt sich alles so, ja, so ein bisschen so lasch an. Das normalisiert sich dann wieder, aber ja, diese Höhen und Tiefen, dadurch, dass Free Solo so viele Gefühle bei mir auslöst, das ist einfach so ein besonderes Gefühl, dass ich mich danach auf jeden Fall, also ich stumpf so etwas ab, aber das nach ein paar Monaten nicht solo klettern, fühlt man wieder auch bei anderen Sachen viel mehr. Aber es ist natürlich, es hat was von einer Droge, die man natürlich nicht überkonsumieren sollte.
Bist du denn, würdest du sagen, ein risikofreudiger Typ?
Also ich mag Risiko auf jeden Fall. Wenn ich jetzt im Alltag irgendwie mal surfen gehe und meinen Bus irgendwo stehen habe, dann schließe ich den nicht unbedingt ab. Ich bin dann eher so der Typ, es wird schon keiner klauen. Oder Versicherung schließe ich auch nicht zu viele ab. Also eher risikoreich, aber irgendwie halt immer mit Verstand dabei.
Das sagt Anton, der es besonders genießt, wenn er auch ohne Sicherung klettert. Und das in durchaus schwindelerregenden Höhen. Anton, vielen, vielen Dank für deine Zeit und hoffentlich kommst du mit dem Auto gut wieder los. Danke dir.
Gerne, vielen Dank. Danke euch. Ciao.
Tschüss.
Deutschlandfunk Nova.
Ungesichert Wände hochklettern, in verlassene Orte einbrechen oder irgendwo aus Spaß was mitgehen lassen. Das sind Aktionen, die in vielen Fällen gefährlich sind oder sogar illegal und die trotzdem oder genau deswegen auf einigen einen enormen Reiz ausüben. Worum geht's da? Jan, der steigt unter anderem gerne in U-Bahn-Tunnel ein und ist da unten unterwegs. Hi Jan, danke, dass du heute mit uns sprichst.
Moin, freut mich, dabei zu sein.
Nur um das mal ganz klar zu machen, was du da machst. Du steigst in Tunnel ein. Wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, das ist oft ein Abenteuer, weil mich interessiert, wie es dort aussieht. Einfach mal die Stadt zu erkunden, die für mich ein großer Abenteuerspielplatz ist. Und da gibt es immer ganz verschiedene Art und Weisen, wie man reinkommt. Manchmal sind es Baustellen, manchmal springt man vom Bahnsteig und rennt in den Tunnel oder es gibt versteckte Lüftungsluken oder Notausgänge.
Und dann nimmst du dir das vorher vor oder du läufst an irgendeinem Gullideckel oder irgendwas vorbei, was gerade offen ist und denkst, da gehe ich jetzt mal rein, solange das keiner sieht?
Also, das irgendwo reingehen, wenn was offen ist, das kommt dann mit der Zeit, die Neugier verschwindet nie, aber oft recherchiert man vorher und geht dann mit einem Ziel und mit einem Plan irgendwo rein, weiß auch, ob da jetzt noch Verkehr ist, ob Züge fahren und wann die fahren, damit man zumindest das Gefühl hat, man kontrolliert die Gefahr.
Okay, und dann, wie ist das denn? Machst du da ein paar hundert Meter oder ist das wirklich so, da bist du dann einen halben Tag unten unterwegs und lässt dich überraschen, wo du rauskommst oder hast du ein bestimmtes Ziel dabei?
Das ist ganz unterschiedlich, beides der Fall. Manchmal ist der Spot, den man dann fotografieren will oder besichtigen will, nur 50, 100 Meter oder direkt am Eingang. Das Längste, was ich jemals in einem Tunnel verbracht habe, das war in Barcelona, da war ich 8 Stunden über Nacht im Tunnel und bin da über 20 Kilometer gelaufen.
Aber hast du denn noch irgendeine Ahnung, wo du da steckst?
Ja, an den Bahnsteigen sind zwar so die Pläne, wo die Züge langfahren, aber es gibt frei verfügbar Gleispläne und die geben dann einen Hinweis über Verbindungstunnel und das gesamte Ausmaß des Streckennetzes.
Aber verläuft man sich da nicht manchmal auch? Also ich meine, gut, dass es die Pläne gibt, aber man verläuft sich auch manchmal in der Innenstadt über Tage?
Man beschäftigt sich so sehr damit und ist dann doch so konzentriert darauf, was man macht, das ist mir dann noch nicht vorgekommen, mich da zu verlaufen.
Okay. Und nur der Neugier halber, also du bist dann scheinbar in Barcelona unterwegs gewesen. Ich habe gehört, du warst auch in Paris unten. Wie unterscheiden sich die jeweiligen Locations jetzt mal von deutschem Untergrund?
Einfach die Infrastruktur. Jede Stadt baut anders. Barcelona baut ihre U-Bahn-Tunnel doppelstöckig. In Paris gibt es unter anderem auch die Katakomben, die 100 Jahre alt sind. Also das ist optisch doch ein großer Unterschied.
Und was gibt dir das dann?
Früher war das auf jeden Fall eine Jagd nach Adrenalin, ein bisschen Unfug machen, Abenteuer. Aber jetzt ist es immer noch Abenteuer und einfach die Neugier, etwas zu erleben und etwas zu sehen, was sonst andere nicht sehen, wenn sie einfach in der U-Bahn auf ihr Handy gucken. Gucken sie auch nicht raus. Und wenn ich da durchlaufe, sehe ich so die versteckten Schönheiten, die sich verstecken.
Und also, weil ich selber noch nie unten richtig unterwegs war, ich weiß, es gibt da Bereiche, die sind irgendwie eher beleuchtet und da passieren auch technische Sachen oder irgendwie so Wartungen oder so, stelle ich mir das auf jeden Fall vor. Und dann gibt es da auch viel Dunkelheit. Wie ist das vor allem?
Ja, das ist oft das nach Betriebsschlusslichtern oder gar nicht. Es kommt auf die Systeme drauf an. Aber dann laufen wir mit Kopflampen da durch und erleuchten uns den Weg.
Und aber der Rest ist einfach stockdunkel?
Ja, also wenn wir das Licht ausmachen, dann sieht man gar nichts.
Und du sagst wir, du machst das nicht alleine?
Nein, das hat viele Gründe, warum ich das nicht alleine mache. Ich will das, die Abenteuer mit meinen Freunden teilen. Zu mehreren passt man auf sich auf und hat noch mehr Spaß. Und alleine ist das einfach wirklich sehr, sehr stressig und auch gefährlich. Falls mir irgendwas passieren sollte, bin ich dann auf mich allein gestellt.
Du hast beschrieben, es gibt die schönen Spots im U-Bahn-Tunnel. Was sind denn das für schöne Spots, die man da finden kann?
Ein Farbspiel, zum Beispiel die Notausgänge in den Tunneln, die leuchten dann blau. Dann ist es schwarz und da leuchtet es nur an dem Notausgang blau und der ganze Tunnel wird da drin gefüllt in diesem schönen Licht. Oder wenn im Tunnel eine Bahn steht und dann sind da noch die roten Heckscheinwerfer an, dann leuchtet der ganze Tunnel rot und wenn da noch ein Notausgang in der Gegend ist, dann mischen sich diese Farben. Und die Architektur. Es gibt runde Stahltunnel, es gibt runde Betontunnel, es gibt viereckige Tunnel, es gibt da eine ganze Menge an Details.
Aber du bist dann auf dieser Tour und siehst diese Sachen, die andere nicht sehen, so wie du es beschreibst. Was passiert da sonst noch unten? Also ich meine, weiß ich nicht, geht es euch auch vielleicht darum, Graffiti zu hinterlassen oder einfach einen Ort zum Chillen zu haben, der außergewöhnlich ist? Oder seid ihr vor allem einfach die ganze Zeit da unterwegs?
Ich selber sprühe nicht, bin nicht als Graffiti-Sprüher unterwegs. Ich bin ab und zu dabei und dokumentiere es. Sonst ist es eigentlich zum Chillen, zum Fotos machen, einfach eine gute Zeit verbringen.
Und wie bist du dazu gekommen?
Früher, das mache ich immer noch, klettere ich auch auf Gebäude hoch. Irgendwann wurde mir in Hamburg, wo ich groß geworden bin, das zu langweilig, weil ich auf jedes Dach, sagen wir mal so, hochgekommen bin, wo ich hoch wollte. Und dann habe ich mich den U-Bahn-Tunneln gewidmet.
Und das andere, also du bist dann außen an der Außenfassade irgendwie Gebäude hochgegangen oder wie? Oder einfach geguckt, wie du hochkommst über also sozusagen normales Treppenhaus und dann aufs Dach rauf?
Ja, genau. Also so einfach, wie du es gerade beschrieben hast, ist es meistens nicht. Das hat schon damit zu tun, sich irgendwo reinzuschleichen, nicht erwischt zu werden von dem Gebäudemanagement, die eigentlich nicht wollen, dass wir da sind. Und oft sind Türen noch abgeschlossen. Oder man muss irgendwo ein bisschen was klettern, aber ich kletter nicht außen an Fassaden hoch.
Okay, also das ist ja ganz klar, das meiste davon ist total illegal und du willst natürlich nicht erwischt werden. Und es ist darüber hinaus, wenn du da unten unterwegs bist, natürlich auch wahnsinnig lebensgefährlich. Also musst du ja nur mal in Richtung Stromschiene kommen. Das nimmst du in Kauf oder du hast am Anfang gesagt, am Anfang ging es auch um einen Adrenalinkick, aber das Risiko ist ja voll hoch dabei. Was hat das für eine Bedeutung?
Dem Risiko ist man sich währenddessen nicht bewusst, weil man es ausblendet. Wäre meiner Meinung nach schlecht, wenn ich dort unten durchgehend Angst hätte, weil das würde meine Fähigkeiten klar zu denken und zu handeln hindern. Aber wie ich sagte, man sucht sich die Sicherheitsbereiche, man guckt auf die Fahrpläne, wann kommen die Bahnen, man ist still, man hört, wann eine Bahn kommt, man versteckt sich. Also mir persönlich ist da noch nichts in die Richtung passiert, wo ich sagen würde, da war es knapp um mein Leben.
Mhm. Und aber, dass du da vielleicht dir überlegst, eine Situation, die besonders komplex, besonders herausfordernd ist, vielleicht auch noch teilweise unbekannt und dass du dann aber in der Lage bist, sozusagen mit der Gefahr, das, sagen wir mal, in deinem Gefühl kontrollieren zu können, ist das vielleicht auch ein besonderer Reiz?
Ja, auf jeden Fall. Ich merke, dass ich durch das, was ich mache, das ist oft sehr stressig. Und ich habe ein richtig gutes Management und Selbstkontrolle, wenn es an Stress angeht, dann arbeite ich, da funktioniere ich am besten.
Und jetzt mal eine ganz praktische Frage. Also man geht da irgendwie ein Hochhaus hoch oder irgendeinen Tunnel lang und dann kommt man um die Ecke und dann stehen da halt drei Sicherheitsbeamte oder irgendein Arbeiter, der da was macht. Was passiert eigentlich dann? Also was machst du dann?
Also wenn es ein Arbeiter ist, dann grüße ich den und spiele so, als ob ich berechtigt wäre, da zu sein. Wenn der das nicht abkauft oder es Sicherheitsbeamten sind, die direkt wissen, dass wir da nichts zu suchen haben, dann heißt es rennen.
Okay, und ist dir das schon mal passiert?
Das passiert öfter, als man denkt, ja.
Und ist das eher eine lustige Aktion oder ist das also für dich ein Moment, wo das einfach brenzlig wird auch?
Also währenddessen ist es nicht lustig. Wenn man weggekommen ist im Nachhinein, ist es dann auf jeden Fall ein sehr unterhaltsames Diskussionsthema und Erinnerung.
Okay. Würdest du sagen, dass du auch sonst jemand bist, der gern das Risiko sucht? Oder hast du einfach diese Dinge für dich entdeckt, die machst du, aber das würde jemand anders gar nicht von dir denken, der dich sonst vielleicht kennt?
Nein, das passt schon zu der Person, die ich bin. Ich habe immer so ganz gern so einen Fuß in der Grauzone und versuche immer meine eigenen Grenzen zu testen.
Wo ist denn deine persönliche Grenze, was deine eigene Sicherheit und Unversehrtheit angeht?
Wo ich wirklich ein schlechtes Gefühl habe, wenn ich denke, da könnte was passieren oder da werde ich wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich erwischt und das hat dann große Konsequenzen, dann mache ich es nicht. Also zum Beispiel Graffiti, da ziehe ich auf jeden Fall eine Grenze, Sachen kaputt machen. Da sehe ich einfach das Risiko nicht ein, dann auch rechtliche Konsequenzen davon tragen zu müssen, dafür, dass ich irgendwo ein bisschen Farbe angebracht habe.
Okay, aber Leib und Leben gerät generell schon auch hin und wieder mal in Gefahr, höre ich raus.
Also ich habe mich schon leicht verletzt, noch nicht schwer, aber es ist auf jeden Fall immer präsent.
Erzählt Jan, der unter anderem gern in Tunnelsystemen unterwegs ist. Jan, vielen, vielen Dank, dass du mit uns gesprochen hast.
Ja, danke für euer Interesse.
Deutschlandfunk Nova.
Es gibt Orte, die haben irgendwie eine besondere Anziehung auf manche. Ein verlassenes Haus, ein dunkler Tunnel, eine schwindelerregend hohe Wand. Bei der Fantasie, irgendwo hochzuklettern oder verbotenerweise irgendwo einzusteigen. Habt ihr euch vielleicht auch schon mal erwischt? Für manche Menschen ist da vielleicht aber der Reiz so groß, dass sie tatsächlich loslegen. Also dass sie hochklettern, dass sie einsteigen mit teilweise wirklich sehr, sehr hohem Risiko. Was passiert da in unserem Gehirn, unserem Körper und mit unseren Hormonen? Vor mir steht, ich freue mich, die Neurowissenschaftlerin und Autorin Franka Parian. Hi Franka.
Hi.
Ich reiche die Frage gleich an dich weiter, aber vorher vielleicht nur zur Einschätzung. Bist du eher so Team No Risk, No Risk oder tatsächlich Team Risiko, No Risk, No Fun?
Team Erfahrung suchen. Ich brauche schon irgendwie was Neues und was Stimulierendes und so, aber ich mag lieber balancieren mit sein als ohne.
Okay. Was macht den Reiz aus, überhaupt Verbotenes oder so Gefährliches zu tun?
Naja, Nervenkitzel ist ja schon einfach ein besonderes Gefühl. Das ist auch eine Art davon, eins mit sich und seinem Körper zu sein. Auf einmal merken wir den Herzschlag, wir merken das schnelle Atmen. Wir sind richtig auf den Moment fokussiert, was wir ja sonst oft gar nicht hinkriegen. Sonst gibt es ständig Sachen, die uns ablenken, unser Handy. Wenn wir gerade an der Klippe balancieren, dann denken wir nicht daran, ob wir nochmal eine SMS checken müssen. Das ist ja auch was Schönes.
Wir haben ein Beispiel heute. Eine Person steigt in den U-Bahn-Tunnel, die andere klettert ohne Sicherung, teilweise wirklich hunderte Meter hoch. Siehst du da Unterschiede in der Art des Risikos?
Ja, es gibt natürlich Unterschiede von, suche ich jetzt eine neue Erfahrung, suche ich den neuen Ausblick oder suche ich das, was mich wirklich in Gefahr bringt, wo ich wirklich vielleicht Todesangst habe. Und das ist dann auch ein ganz guter Unterschied für, wann ist es was Positives? Und es kann ja durchaus was Positives sein, eben neue Reize zu suchen, Sachen zu entdecken. Man findet zum Beispiel auch, dass Leute, die viel Sensation seeken, dass die sich oft selber eine stimulierende Umgebung schaffen, also neue Sachen ausprobieren, auch sich interessante Häuser bauen, vielleicht neue Sachen lernen und so. Aber es gibt natürlich auch den Punkt, wo man sagen muss, jetzt gefährdet es unser eigenes Leben. Jetzt geht es in Richtung Spielsucht, Alkohol, Drogen auf einem Level, wo wir uns eben nicht mehr wohlfühlen und nicht mehr wissen, wo Schluss ist.
Jan sagt, in U-Bahn-Tunneln unterwegs zu sein, es ist nicht einfach nur ein Hobby, sondern eine Lebenseinstellung. Kannst du das erklären? Kannst du das verstehen, was er da meint? Also welche Rolle spielen denn auch Verbote oder Gefahr vielleicht dabei?
Also was man sagen kann, ist, dass es tatsächlich persönliche Unterschiede gibt. Also es gibt Leute, für die ist das viel, viel belohnender als für andere. Und dann kann man schon sagen, wenn ich so einen krassen charakterlichen Unterschied habe, wie ich die Welt erlebe, dann ist das schon was, was auch einen Teil meiner Identität ausmacht. Wir alle haben so eine Kurve im Kopf, wo wir sagen, oh, das ist genau das Level, wo ich mich wohlfühle und wo ich mich angeregt fühle. Und das Level, wo man sich denkt, oh Gott, jetzt ist mir alles zu viel, ist das anstrengend, ah, ich hasse es. Bei manchen Leuten ist es halt stärker verschoben, dass wir normale Sachen vielleicht ein bisschen langweiliger finden, aber dafür dann Sachen, die andere Leute schockierend finden oder eben wirklich beängstigend, plötzlich als anregend empfinden können.
Aha, das heißt also, es gibt einfach diese Veranlagung. Da könnte man ja fast sagen, manche Leute brauchen das so ein bisschen.
Ein bisschen schon, genau. Man kann das dann auch in Studien beobachten, dass Leute, wenn sie die Wahl haben zwischen verschiedenen Reizen, die zu drücken, dass die überproportional häufig die wählen, wo sie so einen kleinen Elektroschock kriegen. Und das ist ja in vielen Berufen auch wirklich wichtig. Also wir brauchen ja auch Feuerwehrleute, wir brauchen Leute, die Menschen operieren in Notfällen, die dann ganz schnell handeln müssen und so. Also eigentlich ist es gut, dass es in der Gesellschaft eine Variation gibt davon, wie wir eingestellt sind gegenüber Gefahren. Und es ist tatsächlich auch so, dass diese Veranlagung, die uns einerseits anfällig macht für so Sachen wie Glücksspiel oder Alkoholmissbrauch, dass die auch uns vielleicht ein bisschen schützt davor, Traumata zu empfinden oder aus Unfällen eben mit ganz vielen schrecklichen Erinnerungen rauszugehen, dass die uns dann handlungsfähiger macht in solchen Situationen.
Okay, inwiefern kannst du das vielleicht nochmal erklären? Inwiefern macht uns das handlungsfähiger in solchen Situationen?
dass wir eben nicht dann so überstimuliert sind und gefrieren quasi und das Gefühl haben, es ist alles zu viel, ich kann jetzt gar nichts mehr tun, sondern dass wir das nutzen können, diese Nicht-Überforderung, die andere gerade empfinden, und dann eben weitermachen können.
Okay.
Und so sieht man tatsächlich, dass wir wahrscheinlich alle verschiedenen Veranlagungen brauchen. Es ist eher eine Frage davon, was für sich zu finden, wo wir positiv mit unserer Veranlagung umgehen können. Das ist natürlich dann manchmal auch eine wirtschaftliche Frage. Wenn wir denken, jemand ist vielleicht geboren mit einer Veranlagung, will was ganz Aufregendes erleben. Und wenn der in eine reiche Familie geboren wird, fängt er vielleicht an, Snowboard zu fahren die ganze Zeit oder zu surfen oder so. Und in einer armen Familie sucht er sich vielleicht irgendwas ganz anderes, weil es diese Optionen nicht gibt.
Mhm. Du hast diesen Adrenalinkick, den wir alle ja irgendwie in der Variation kennen, schon beschrieben. Was passiert da eigentlich im Körper genau? Also mal auch runtergebrochen natürlich für Laien.
Also einmal haben wir eben diese ganzen Hormone, die wir aus Stresssituationen kennen, die uns handlungsfähig machen. Das bedeutet eben viel Blut in die Extremitäten schicken, dass wir schnell laufen können. Das bedeutet unser Herz beschleunigen, unsere Atmung beschleunigen. Das bedeutet eben auch unseren Fokus schaffen, was immer so ein bisschen heißt, auch den präfrontalen Kortex eher auszuschalten. Weil in Situationen, wo wir sehr aufgeregt sind, können wir gerade nicht viel grübeln.
Mhm.
Und dann gibt es diese Balance zwischen Approach und Avoidance, beziehungsweise Belohnung und Gefahr. Das ist ja was, was unser Gehirn immer gegeneinander aufrechnen muss, wo es sagen muss, ist das jetzt sinnvoll, diese Belohnung zu riskieren? Oder gehen wir dazu zu weit und bringen uns vielleicht in Gefahr? Man kann sowas ausprobieren, zum Beispiel, wenn man eine Maus vor ein Stück Speck setzt und daneben so ein großes Bild von einer Katze. Und dann sieht man die Maus hingehen zu dem Speck und dann ist aber auch gleichzeitig die Katze. Und dann fängt die so an zu tanzeln, immer auf der Stelle, weil die nicht so genau weiß. Vor, zurück. Und das ist, was in unserem Kopf stattfindet in solchen Situationen.
Also ich weiß nicht, wie es anderen geht, aber ich habe mich schon auch mal als diese Maus empfunden. Also wie
genau,
dieses Hin- und Hergerissen sein,
muss,
diese Ambivalenz.
Jetzt
sagt Anton, er liebt dieses Klettern ohne Absicherung. Das macht ihm einfach, also es ist noch mehr Lebensenergie sozusagen für ihn. Aber ein Nachteil wäre, dass er auf eine Weise abstumpft. Das hast du ja auch schon angedeutet, dass es da so Relationen gibt. Aber wie kann man das jetzt für ihn vielleicht zusammenfassen? Ist das ein notwendiger Effekt, dass ihm dann der Alltag weniger Spaß macht? Oder kann man das irgendwie austarieren?
Solche Gewöhnungseffekte sind tatsächlich ein Problem. Das kennen wir auch zum Beispiel bei Extremsportlern, dass man irgendwann so sehr gewohnt ist, dass man immer wieder über diese Leistungsgrenzen rübergeht, dass man fast abhängig wird davon und dann immer weiter rennen muss, seine persönlichen Grenzen pushen muss. Und dann ist wirklich die Frage, wie kann ich das umsetzen auf eine Art und Weise, die produktiv ist und nicht die andere Leute gefährdet vor allen Dingen auch noch oder anderen Leuten Arbeit macht oder plötzlich irgendeinen armen U-Bahn-Fahrer traumatisiert, der über mich rübergefahren ist.
Naja, mal von der Sorge der Familie und Freunden und Freundinnen ganz abgesehen. Sehen, ja.
Ja, genau, natürlich auch das.
Mhm. Was Risiken angeht, inwiefern können wir uns da auch vielleicht im Prozess, in dem wir da gerade sind, auf unsere Selbsteinschätzung verlassen? Sind wir immer sozusagen, gerade auch wenn wir jetzt sagen wir, an irgendeiner Wand hängen und überlegen, ob wir noch höher gehen, da in Anführungszeichen Herr der Lage?
Nicht immer, das ist tatsächlich eine große, wichtige Frage. Es ist auch tatsächlich eine Frage, wie weit vertrauen wir unserer Einschätzung, wie weit vertrauen wir der Einschätzung von anderen. Das passiert dann auch oft in Gruppen, dass eine Person so viel Selbstbewusstsein ausstrahlt, dass andere Leute denken, ah, der weiß schon, was er tut. Und er führt sie dann in irgendeine Falle rein, wo man dann plötzlich von der Kommunikation abgeschottet ist oder doch die Lawine kommt oder sowas. Also das muss man schon immer genau überlegen, weil meistens können wir Menschen natürlich nicht richtig einschätzen, wie ist die Situation jetzt. Und unsere Einschätzung ist auch immer sehr, sehr stark abhängig von Situationen, die wir vorher erlebt haben. Im positiven Sinne kann das manchmal auch heißen, dass Situationen lösbarer sind, als wir denken. Wenn wir oft die Erfahrung gemacht haben, ah, ich kann eigentlich sowieso nichts tun gegen irgendwas, was mich stört, gegen irgendwas, was mich begrenzt, dann tendieren wir dazu, auch in einer Situation, wo es eigentlich eine Lösung gäbe, zu denken, ach, es hat ja eigentlich gar keinen Zweck. Da kann man dann auch wieder lernen, indem man im kleinen Sinne Situationen herstellt und sagt, ah, jetzt habe ich wieder eine Herausforderung bewältigt, jetzt habe ich mal wieder was hingekriegt. Das kann uns dann vorbereiten, in anderen Situationen handlungsfähig zu bleiben.
Mhm. Jetzt haben wir uns intensiver angeguckt, wie es Menschen geht, die viel Risiko suchen. Also im Grunde genommen, wenn man auf unsere Gesellschaft blickt, so ein bisschen Extrembeispiele, Ausreißer, wenn man so will. Was würdest du denn sagen, wie nimmst du die breite gesellschaftliche Einstellung zu Risiko und auch zum Verlangen nach Adrenalin wahr?
Also ich habe schon das Gefühl, dass wir ein bisschen zu zögerlich sind manchmal als Gesellschaft. Wenn man sagt, es gibt Approach- und Avoidance-Motivation, dann ist das eine Avoidant halt, wir vermeiden das Problem. Wir reden nicht darüber, wir denken nicht darüber nach, auch bei so großen Krisen, die wir als Land haben. Und was wir manchmal mehr bräuchten, wäre eben Approach-Motivation. Also zu sagen, wir gehen darauf zu, es wird anstrengend, es wird schwer, aber wir machen das jetzt einfach mal. Wir versuchen mal was, wir gehen auch mal Risiken ein. Da, glaube ich, könnte man eigentlich schon sehr viel mehr wagen und Leuten auch mehr zutrauen.
Mhm.
Und ein anderer Punkt ist, glaube ich, dass wir oft vergessen, dass Leute Stimulation brauchen. Jetzt gerade im Januar, wenn man rausguckt, Alles ist grau. Der Himmel ist grau, die Straßen sind grau, die Häuser sind grau. Und wir verbringen den ganzen Tag mit Arbeit und kommen nach Hause, wenn die Sonne schon untergegangen ist, wenn es denn überhaupt mal Sonne gab. Und das ist einfach kein Lebenszustand. Also wir haben gerade die ganze Zeit über Leute geredet, die ganz dringend Stimulation brauchen, die ganz dringend Risiken brauchen. Aber in gewissem Maße brauchen wir das ja alles. Wir wollen alle ständig neue Erfahrungen machen. Wir wollen Farben sehen. Wir wollen neue Dinge sehen, komplexe Dinge sehen. Und dafür müssen wir viel mehr Luft und Leben schaffen in unserem Umfeld.
Die Neurowissenschaftlerin und Autorin Franka Parian war das. Herz, Hirn und Hormone wie Cortisol, Testosteron und Co. unser Leben steuern und warum sie besser sind als ihr Ruf, ist ihr aktuelles Buch. Vielen, vielen Dank, Franka.
Danke ebenso.
Und das war der Ab21-Podcast. Wir haben über Risiko gesprochen und von Menschen gehört, die das besonders brauchen, wenn man so will. Was immer ihr macht, achtet auf euch und bringt euch nicht unnötig in Gefahr. Ich bin Utz, danke fürs Zuhören, macht's gut und bis bald.
Deutschlandfunk Nova ab 21. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova ab 21.